Folge 4 von LDS Discussions, heute die verlorenen 116 Seiten. Wir machen einen kleinen Rückblick, was bisher geschah. Wir haben in den vorherigen drei Folgen gesehen, dass Joseph Smith immer dann Unglaubliches erlebt, wenn er in der Kontrolle über die Situation ist und niemand anwesend ist. Wir haben unter anderem gelernt, dass er ein begabter Geschichtenerzähler war, dass er die Idee von Geschichten über die Ureinwohner Amerikas bereits Jahre zuvor, bevor er erstmals die Goldplatten erwähnt oder einen Engel erwähnt hatte, bis ins Detail ausschmückte solche Geschichten. So berichtet zumindest seine Mutter Lucy Mack Smith später. Wir haben auch einen Einblick in plausiblere Erklärungen erhalten. Plausibel vor allem in der Hinsicht, dass wenn man denselben Maßstab an Geschichtsprüfung für jede beliebige Person an Joseph Smith ansetzen würde, so würden wir keine der wunderbaren Geschichten glauben. Es ist in etwa so, wie wenn ein Zauberer einen Zaubertrick vorführen wollen würde und den Zuschauer erklärt, dass er soeben einen lebendigen weißen Hasen in seinen Zylinder gezaubert hat, vorher den leeren Zylinder gezeigt hat und dann sagt, nun ist ein weißer Hase drin. Natürlich kann der Zauberer ihn sehen, aber nicht zeigen, weil der Hase ist schreckhaft. Aber wir könnten ihm vertrauen, dass da ein Hase drin ist. Hier würde jeder vernünftige Mensch sofort annehmen, dass die Sache mit dem Hasen nicht stimmt. Und wir würden den Zauberer auch für einen ziemlich lausigen Zauberer halten. Komischerweise war der Zauberer so überzeugend mit seinen Worten, dass die Zuschauer ihm zu glauben scheinen. Und das erzürnt nun einen Zuschauer. Er springt auf, rennt auf die Bühne, entreißt den Zylinder und zeigt den leeren Zylinder den Zuschauern. Spätestens hier sollte klar sein, dass es keinen Hasen im Zylinder gab. Und anstatt den Hasen aus dem Mantel zu zaubern, sagt der Zauberer nun, dass der leere Zylinder ein Beweis für die Existenz des weißen Hasens wäre, denn weiße Hasen würden durch hektische Menschen wie unseren Bühnenstürmer verschreckt werden und deshalb ist der Zylinder leer. Heute würde fast jeder gesunden Zweifel an so einem Zauberer hegen. Wir haben aber in den vorherigen Folgen gesehen, dass Joseph Smith viel versprach, zum Beispiel vergrabene Schätze, aber nie lieferte. Wir haben auch eine sehr merkwürdige Schutzgeschichte zu den Goldplatten gesehen und gehört, die man weitgehend auch am Sonntag in der Kirche gelehrt bekommt, dass böse Menschen hinter den Platten hergewiesen wären, aber Joseph Smith selbst einen Schlag erhalten hatte, als er die Platten nehmen wollte, als er angeblich 1823, als da die Zeit noch nicht reif war, sie zu nehmen. Und auch sein Umfeld durfte über Jahre hinweg, bis er vermutlich, wie der Historiker Dan Vogel annimmt, eine Requisite anfertigte, durfte er niemandem die Platten zeigen und es durfte sie niemand sehen, weil sonst Zerstörung drohte. Und man fragt sich, wieso Joseph Smith dann die Platten verstecken musste. Es wäre doch das Einfachste gewesen, wenn seine Feinde beim Anblick vernichtet worden wären. Wenn man die Hintergründe über den Aberglauben der Smith-Familie kennt, die in der ersten Folge Thema war, dann scheinen solche Fragen leicht beantwortbar. Der Maßstab an gesundem Menschenverstand, den wir an andere Religionen, politische Personen oder selbsternannte Gurus legen würden, sollte auch als Maßstab für Joseph Smith und seine Versionen von Geschichten gelten. Wir haben aber auch schon gesehen, dass die Kirche in ihren neuesten Videos und Essays zur Kirchengeschichte diese Fakten in solche Worte packt, dass sie einen absolut anderen Eindruck machen, als es der Fall war. Zum Beispiel, dass Schatzgräberei gang und gäbe war in der damaligen Zeit und somit den Eindruck erweckt, als hätte Joseph Smith nichts Ungewöhnliches gemacht. Dass das Versprechen vergrabener Schätze durch einen Seherstein zu lokalisieren aber gesetzeswidrig war und verboten war, das wird eben nicht in diesen Essays oder Videos erwähnt. Auch heute treiben sich viele Menschen herum, die schnelles Geld versprechen, wenn man ihnen ein bisschen Geld dafür gibt. Am Ende haben diese Menschen und Joseph Smith eines gemeinsam. Sie haben nie geliefert. Und heute würden die meisten Mitglieder behaupten, zum Beispiel, dass das Legen von Tarotkarten entweder eine Abzocke oder vom Teufel sei. Wir haben also in den letzten drei Abschnitten gesehen über Joseph Smith und gehört von seiner Beteiligung an der Schatzsuche bis hin zur Übersetzung des Buches Mormon. Jetzt wollen wir uns in einigen Abschnitten mit dem Buch Mormon befassen und zeigen, warum die Probleme, auf die Wissenschaftler gestoßen sind, zeigen, dass das Buch Mormon ohne Frage ein Buch aus dem 19. Jahrhundert ist, wie der Kirchenhistoriker und Patriarch Richard Bushman einräumt. Zitat: Ich denke, das Buch Mormon ist für uns ein Rätsel. Selbst für Leute, die es bis ins kleinste Detail glauben, ist es ein Rätsel. Zunächst einmal haben wir das Rätsel der Übersetzung. Das Buch zu übersetzen, ohne dass die Platten überhaupt zu sehen sind und eingewickelt in ein Tuch auf dem Tisch liegen. Es ist also nicht etwas, das direkt von den Seiten, den Schriftzeichen auf den Platten kommt. Wir wissen also nicht, wie das funktioniert. Und dann ist da noch die Tatsache, dass es überall Formulierungen gibt, lange Formulierungen, die man, wenn man sie googelt, in Schriften des 19. Jahrhunderts findet. Die Theologie des Buches Mormon ist sehr stark von der Theologie des 19. Jahrhunderts geprägt und liest sich wie ein Verständnis der hebräischen Bibel als Altes Testament aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, es hat Christus darin, so wie die Protestanten Christus überall im Alten Testament sahen. Deshalb nennen wir sie heute hebräische Bibel, weil sie die Juden sie nie so gesehen haben. Das sind also alles Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Zitat Ende von Richard Bushman in einem Interview. Und es ist anzumerken, dass Richard Bushman ein aktives Mitglied der Kirche ist und Apologet, der versucht, die Kirche zu verteidigen, aber weitgehend auch in diesem Fall zumindest sich an die Fakten hält. Bevor wir uns mit dem Buch Mormon in seiner heutigen Form befassen, wollen wir auf die verlorenen 116 Seiten des Buches Mormon eingehen und darauf, was dieser Vorfall nicht nur über das Buch Mormon, sondern auch über die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen von Joseph Smith als Prophet Gottes aussagt. Wie im letzten Abschnitt über die Übersetzung erwähnt, wollte Martin Harris, als Joseph Smith mit der Übersetzung des Buches Mormon begann, seiner Frau Lucy das Manuskript zeigen, um ihre Befürchtungen zu zerstreuen, Joseph Smith würde ihn um sein Geld betrügen. Joseph Smith behauptete, er habe Gott zweimal gebeten und Martins Bitte sei abgelehnt worden. Aber Martin flehte Joseph weiterhin an, ihm das Manuskript zurückgeben zu dürfen. Joseph Smith bat Gott ein drittes Mal und er behauptete, dass Gott Martin daraufhin erlaubte, das Manuskript mit nach Hause zu nehmen. Wie wir an anderer Stelle festgestellt haben, ist die Macht der Drei ein sehr starkes Element des magischen Denkens oder des Aberglaubens, das wir in diesen Übersichten bereits gezeigt haben. Nachdem Martin Harris das Manuskript mit nach Hause genommen hatte, verlor er das Manuskript, das höchstwahrscheinlich von seiner Frau Lucy mitgenommen worden war. Nach seiner Rückkehr rief Joseph aus: »Oh mein Gott, alles ist verloren, was soll ich tun? Ich habe gesündigt.« Dass Joseph sagte, alles ist verloren, fasst seine missliche Lage ziemlich gut zusammen. Er wusste, dass er die ersten 116 Seiten niemals wiederholen konnte, weil er nicht einmal von den goldenen Platten übersetzte. Aber er musste auch den ersten Teil des Buches Mormon ersetzen, sonst wäre es ein Buch ohne Anfang. Erinnern wir uns daran, dass Joseph Smith seinen Seherstein in einem Zylinderhut benutzte, um das Buch Mormon zu übersetzen, und dass Joseph Smith sogar behauptete, den Seherstein zu benutzen, um die Goldplatten des Buches Mormon zu sehen, als sie in einem leeren Baumstamm versteckt waren. Wie wir in der Übersicht über die Goldplatten beschrieben haben, schaute Joseph Smith, als Emma ihm sagte, dass es ein Komplott gab, um die Platten zu erlangen, in seinen Stein und behauptete, die Platten zu sehen, die sich noch in dem hohlen Baumstamm befanden und dass sie sicher seien. Dies ist wichtig, weil es deutlich macht, dass Joseph Smith behauptete, mit seinem Seherstein Gegenstände finden zu können, darunter auch die Platten. Doch als die 116 Seiten verschwanden, versuchte Joseph Smith nie, die verlorenen Seiten zu finden, und er konnte auch nicht feststellen, was mit ihnen geschehen war. Wie bei Schatzgräbern oder anderen Menschen, die übernatürliche Fähigkeiten für sich beanspruchen, wie Joseph Smith üblich, funktionieren die magischen Fähigkeiten nur, wenn sie die Situation voll unter Kontrolle haben. Aber wenn es an der Zeit war, die Versprechen einzulösen, verschwand der Schatz, weil ein Wächter ihn tief in den Boden brachte. In diesem Fall versucht Joseph Smith nicht einmal den Schatz vor den Augen anderer zu finden, weil er weiß, dass der Seherstein weder etwas finden, noch ihm das Schicksal der 116 Seiten verraten kann. Er hatte zu diesem Zeitpunkt keine Kontrolle über die Saiten und anders als bei der Behauptung, die Goldplatten zu sehen, konnte Joseph Smith nichts tun. Mit anderen Worten, dies wäre eine große Chance für Joseph Smith gewesen, zu beweisen, dass er nicht nur ein Prophet Gottes war, sondern dass seine Fähigkeiten als Seher echt waren. Martin Harris erinnerte sich an eine Zeit, in der Joseph Smith mit seinem Seherstein eine Stecknadel in einem Haufen Späne finden konnte. Doch sollen wir glauben, dass Joseph Smith nicht in der Lage war, die verlorenen 116 Seiten mit genau dem Stein zu finden, mit dem er behauptete, die Goldplatten zusammen mit allen möglichen vergrabenen Schätzen zu sehen? Nachdem er die 116 Seiten nicht mehr unter Kontrolle hatte, behauptete Joseph Smith, eine Offenbarung von Gott erhalten zu haben, in der er sich selbst und Martin Harris, diesen viel härter, für den Verlust des Manuskripts tadelte. Aus Lehre und Bündnisse 10 lesen wir: Nun siehe, ich sage dir, weil du jene Schriften, für deren Übersetzung mit Hilfe des Urim und Thummim dir Macht gegeben wurde, in die Hände eines schlechten Mannes weitergegeben hast, sind sie dir verloren gegangen. Und zur gleichen Zeit hast du auch deine Gabe verloren, und dein Verstand hat sich verfinstert. Und siehe, der Satan hat es ihnen ins Herz gegeben, die Worte zu ändern, die du hast schreiben lassen oder die du übersetzt hast und die aus deinen Händen verloren gegangen sind. Und später in Abschnitt 10: Siehe, ich sage dir, du sollst die Worte, die aus deinen Händen verloren gegangen sind, nicht noch einmal übersetzen. Denn siehe, sie sollen ihre bösen Absichten nicht verwirklichen, indem sie gegen jene Worte lügen. Denn siehe, wenn du dieselben Worte hervorbringst, werden sie sagen, du habest gelogen und habest vorgegeben zu übersetzen, aber du habest dir selbst widersprochen. Und siehe, sie werden dies veröffentlichen, und der Satan wird den Menschen das Herz verhärten, um sie zum Zorn gegen dich aufzustacheln, sodass sie meine Worte nicht glauben. Ende des Zitats. Es wird angenommen, dass diese Offenbarung im April 1829 verfasst wurde, was bedeutet, dass sie lange nach den Ereignissen geschrieben wurde, als Joseph Smith das Diktat mit Oliver Cowdery wieder aufnehmen wollte. Die aktuelle Lehre und Bündnisse 10 unterscheidet sich geringfügig und fügt im ersten Vers wieder den Begriff Urim und Thummim ein, der im Original nicht vorkommt. Wie wir bereits erörtert haben, wurde dieser Begriff später eingefügt, um Josephs Seherstein einen biblischeren Kontext zu geben. Diese Offenbarung erfolgte etwa 10 Monate, nachdem die 116 Seiten verloren gegangen waren, was Joseph Smith Zeit gab, einen neuen Schreiber zu finden und einen Weg zu finden, die verlorenen Seiten zu überarbeiten. Diese Offenbarung diente Joseph Smith vor allem dazu, sich selbst zu schützen, da er wusste, dass er die ersten 116 Seiten nicht wiederherstellen konnte. Es wäre unglaublich offensichtlich, wenn jemand versuchen würde, Josephs ursprüngliche 116 Seiten zu verändern, da niemand die Mittel hatte, eine ganze Seite des Manuskripts mit veränderten Worten in der Handschrift von Emma Smith oder eines anderen Schreibers, den er in dieser Zeit benutzte, wie zum Beispiel Martin Harris, neu zu erstellen. Und selbst wenn Lucy Harris einen Meisterfälscher gefunden hätte, der eine solche unwahrscheinliche Aufgabe bewältigen konnte, hätte sie das genauso gut für jeden anderen Teil des Buches Mormon tun können, wenn Josephs Offenbarung korrekt war. Anders ausgedrückt, wenn die Leute behaupten wollten, Joseph Smith habe sich mit dem neuen Anfang des Buches Mormon selbst widersprochen, hätten sie es ohnehin tun können. Eine kurze Randbemerkung: Wenn wir glauben sollen, dass Gott so besorgt darüber war, dass Joseph Smith mit falschem Material entlarvt wird, warum hat Gott dann Joseph Smith erlaubt, das Buch Abraham zu übersetzen, obwohl wir heute wissen, dass das Ausgangsmaterial nichts mit Abraham zu tun hatte? Oder warum ließ Gott zu, dass Joseph Fehler der King James Bibel oder aus Deutero-Jesaja im Buch Mormon verwendete? Auch hier hoffe ich, dass Sie beim Durchgehen dieser Übersichtsthemen die Ungereimtheiten und Widersprüche erkennen können, die entstehen, wenn Joseph Smith Änderungen vornimmt und Offenbarungen behauptet, um die Probleme zu lösen, mit denen er zu tun hat. Noch einmal: Die verlorenen 116 Seiten hätten eine weitere große Chance für Joseph Smith sein können, sich als Prophet zu beweisen. wenn er sie neu übersetzt hat und sie gleich geblieben sind, was bei dem Seherstein in einem Hut der Fall gewesen wäre, da die Geschichte auf eine sehr enge Übersetzung hindeutet, ist er ein wahrer Prophet. Wenn er sie neu übersetzte und diejenigen, die böse Absichten hatten, die Seiten veränderten, wäre das ein Gewinn für Joseph, denn es wäre offensichtlich, dass die Worte verändert worden waren, was seine Anziehungskraft nur verstärken und seine Glaubwürdigkeit festigen würde. Es gab keinen Nachteil, die Seiten neu zu übersetzen, es sei denn, Joseph Smith wusste, dass er es nicht tun konnte. Dieser Vorfall veranlasste Joseph Smith dazu, sich für die beste Art der Übersetzung des Buches Mormon zu entscheiden, weshalb es so wichtig ist, die Diktatreihenfolge des Buches Mormon zu verstehen. Das Ende kennen, wenn man den Anfang schreibt. Da Joseph Smith den Ersatztext für die verlorenen 116 Seiten bis nach der Fertigstellung des Buches Mormon aufbewahrte, konnte er den Anfang des Buches schreiben, während er bereits wusste, wie es endet. Wir werden weiter unten die Geschichte der kleinen Platten erörtern, aber für den Moment werden wir sie als kleine Platten bezeichnen, weil die Kirche sie so beschreibt. In vielerlei Hinsicht dienen die kleinen Platten, die die 116 Seiten ersetzen, als Fortsetzung des Buches Mormon und hinterlassen als solche Hinweise darauf, dass sie nach dem Rest des Buches Mormon geschrieben wurden. Einige der besten Beispiele dafür stammen von Brent Metcalf, einem ehemaligen Mitglied und Gelehrten des Mormonismus. Metcalf hat auf einige der Probleme hingewiesen, die sich daraus ergeben, dass Joseph Smith die kleinen Platten erst nach Fertigstellung des restlichen Buches Mormon geschrieben hat. Ein einfacher Weg, um zu zeigen, dass Joseph Smith das Buch Mormon verfasst hat, besteht darin, die Verschiebung seines Gebrauchs der Phrase therefore und wherefore zu beachten. Wie man in Metcalfs Auflistung, die im Essay zu sehen ist, sehen kann, verwendet der Autor des Buches Mormon in den Kapiteln des Buches Mormon von Mosia bis Eta fast ausschließlich die Formulierung therefore, also darum. Aber in Eta sehen wir eine Veränderung, bei der das darum durch wherefore, also denn, ersetzt wird. Diese Änderung setzt sich dann bis zum Ende des Buches Mormon fort und geht dann zurück in die ersten Bücher, die nach dem Ende der kleinen Platten geschrieben wurden. Das mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber es zeigt, dass der Autor diese Änderung im Diktat vornahm und sie nicht nur in das Buch Mormon einbrachte, sondern auch in die Offenbarungen, die zeitgleich mit der Erstellung des Buches Mormon diktiert wurden. Das allein ist noch kein Beweis gegen Joseph Smith, aber es ist ein weiterer Fingerabdruck, der uns einen Hinweis darauf gibt, dass Joseph Smith der Autor dieses Textes ist. Die Tatsache, dass der Wechsel von darum zu denn gleichzeitig mit Lehre und Bündnisse erfolgt, zeigt, dass es sich nicht um eine Änderung auf den Goldplatten handelt, sondern um eine, die durch Joseph Smiths schriftgemäßen Sprachstil zustande kommt. Wie ich bereits erwähnt habe, besteht das Problem beim Ersetzen des 116-Seiten-Materials nach Beendigung des Buches Mormon darin, dass der Autor das Ende kennt, aber im Buch Mormon gibt uns das tatsächlich weitere Hinweise auf die Urheberschaft. Brent Metcalf stellt fest, dass das Geburtsdatum Jesu den frühen Propheten aus den kleinen Platten bekannt ist, aber den späteren Propheten, die natürlich die gleiche Aufzeichnungen wie Lehi und Nephi haben, unbekannt ist. Von Metcalf, Zitat: Die Umhüllung ist besonders deutlich bei der Diskussion über die Ankunft Jesu. Zu Beginn der Erzählung berichtet Nephi zum Beispiel, dass Lehi, ein Engel und die Propheten vorausgesagt hatten, dass Jesus 600 Jahre nach Lehis Abreise aus Jerusalem geboren werden würde. Die späteren Propheten des Buches Mormon scheinen diese außergewöhnlichen Orakel jedoch nicht zu kennen. Bei einer nephitischen Erweckung sagt König Benjamin, dass die Zeit kommt und nicht mehr weit entfernt ist, dass der Herr vom Himmel herabkommen wird, unter die Menschenkinder und in einer irdischen Hülle wohnen wird. Diese Bemerkung ist überraschend, denn die Schriften, die er besaß, sagten ihm vermutlich, dass dies erst in 120 Jahren geschehen würde. Alma spricht von der Ankunft Jesu in ähnlich allgemeinen Worten: Das Himmelreich ist bald da. Die Zeit ist nicht fern, nicht vielen Tagen, und denn der Tag der Errettung kommt nahe herbei. Alma hofft aufrichtig, dass es in seinem Tag geschehen möge. Sein Zögern oder seine Unfähigkeit, das Geburtsdatum Jesu zu nennen, erklärt sich aus seinem Eingeständnis: Wir wissen nicht, wie bald. Alma, Benjamin und ihre Zuhörer wussten also nicht, was Lehi, Nephi, ein Engel, anonyme Propheten der alten Welt und ihre heilige Literatur mit Sicherheit wussten, dass Jesus 600 Jahre nach der Abreise der Lehiten nach Amerika geboren werden würde. Als Samuel der Lamanit später die Szene betritt, sagt er im Gegensatz zu Benjamins und Almas Ungenauigkeit kühn: Denn es kommen noch 5 Jahre, dann kommt der Sohn Gottes. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Samuel lediglich die inspirierten Äußerungen seiner Vorfahren, Lehi und Nephi oder anderer Propheten, einschließlich eines Engels wiedergibt. Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung, denn die Kraft von Samuels Orakel liegt in seiner absoluten Einzigartigkeit. Wenn Samuels Prophezeiung lediglich eine Wiederholung früherer Prophezeiungen wäre, könnte sie kaum als Beleg für seine prophetische Berufung dienen. Wenn Samuels Anhänger vor der Ankunft Jesu zum Tode verurteilt werden, dann deshalb, weil seine Prophezeiung nicht wahr zu sein schien, ohne dass Lehi oder Nephi erwähnt wurden. Der Zusammenhang ist offensichtlich. Lehi und Nephi verkünden ausdrücklich das Datum der Geburt Jesu. Benjamin und Alma sprechen nur in allgemeinen Worten. Samuel ist wie Nephi ausdrücklich. Aber wenn wir die Abschnitte in der Reihenfolge analysieren, in der sie diktiert wurden, wird das umhüllende Muster durch ein lineares Muster ersetzt. Den Propheten im frühesten Teil des Diktats fehlt die genaue Kenntnis des Geburtsdatums von Jesus. Bei Samuel wird jedoch ein Datum von 5 Jahren angegeben. Nach Ablauf dieser Zeit erscheinen die Zeichen wie prophezeit. In diesem Zusammenhang erklärt die Erzählung, dass Vater Lehi, Nephi, fast alle unsere Väter vom Kommen Christi bezeugt haben. Und dass das Jahr, in dem Jesus geboren wurde, 600 Jahre seit der Zeit, Passagen wie diese ebneten den Weg für die nächste Stufe der thematischen Entwicklung. Was als redaktionelle Bemerkung begann, dass 600 Jahre verstrichen waren, verwandelte sich in eine wörtliche Prophezeiung aus dem Munde von Lehi, Nephi, einem Engel und nicht identifizierten Propheten. Diese Prophezeiungen wurden erst diktiert, nachdem das 600-Jahres-Datum in 3. Nephi festgeschrieben worden war. Mir ist klar, dass dies eine lange Passage ist, aber sie ist entscheidend für das Verständnis, wie Joseph Smith Ideen in die frühen Autoren des Buches Mormon einführte, die erst später im Buch entwickelt wurden. Dies gilt auch für den Besuch von Jesus Christus in Amerika. Von Brent Metcalf: Edwin J. Firmage verweist auf nephitische Prophezeiungen über das Erscheinen Christi in Amerika als weiteres Beispiel für dieses Phänomen. Mit einer in der antiken Literatur noch nie dagewesenen Genauigkeit berichtet Nephi, dass er in einer Panoramavision vom Leben Jesu hingerissen wurde. Nephi sieht die Naturkatastrophen, die dem Kommen des auferstandenen Christus nach Amerika unmittelbar vorausgehen. Er sieht Jesu Besuch bei den Überlebenden und seine Auswahl der 12 Jünger. Im frühen Teil der verkürzten Geschichte Mormons sagen die Prophezeiungen über das Kommen Jesu nichts über seine Auferstehung in Amerika. Benjamin, Abinadi und die beiden Almas, die alle genaue Einzelheiten über das Leben Jesu kennen, erwähnen nie, dass ein verherrlichter Christus den Lehiten erscheinen wird. Erst in Alma 16,20 wird dies deutlich gesagt. Und viele vom Volk fragten an, wo der Sohn Gottes kommen werde, und sie wurden belehrt, dass er ihnen nach seiner Auferstehung erscheinen werde. Die Ungewissheit des Volkes, die Alma selbst teilt, deutet darauf hin, dass nichts über die Verheißung gelehrt worden war, dass Christus Amerika besuchen würde, eine Verheißung, die Nephi zuvor ausführlich beschrieben hatte, als die Priester den Nephiten zum ersten Mal in Mormons Kurzfassung beibringen, dass er ihnen nach seiner Auferstehung erscheinen würde, ohne jeglichen Hinweis auf Nephis wunderbare Vision. Hörte das Volk mit großer Freude und Frohsinn zu, womit es offenbar die Neuheit der Idee erkannte. Auch dies sind alles Fingerabdrücke, die der Autor des Buches Mormon hinterlassen hat Und wenn man die Reihenfolge kennt, in der das Buch Mormon diktiert wurde, ergibt das durchaus Sinn. Aber wenn man das Buch Mormon in der veröffentlichten Reihenfolge liest, erkennt man, dass die frühen Bücher das Ende des Buches Mormon kennen, bevor es die mittleren Bücher tun. Das ist unglaublich wichtig, wenn es um die Echtheit des Buches Mormon geht, denn diese Art von Problemen ist einfach unvereinbar mit der Behauptung, das Buch Mormon sei ein alter Text. Und noch eine persönliche Anmerkung: Der Grund, warum Nephi die Platten Labans mitnehmen sollte, war, damit sie sich ganz genau an die Prophezeiungen und Gesetze Gottes halten würde. Und der Zweck, warum Nephi selbst auch auf Platten geschrieben hat, damit ihre Nachfahren alle Informationen und Prophezeiungen hätten, diese aber offenbar nicht weitergegeben wurden. Ich empfehle nachdrücklich die Lektüre von Brent Metcalfs Schriften über die mosaische Priorität für die Diktatchronologie des Buches Mormon, in denen diese oben genannten Probleme zusammen mit den anderen Problemen, die sich daraus ergeben, dass Joseph Smith die kleinen Platten erst nach der Fertigstellung des Buches Mormon schrieb, ausführlicher behandelt werden. Zu diesen Problemen gehören Verlagerung von der Bußtaufe zur christozentrischen Taufe, Konfessionalismus und Eschatologie bei der Verwendung von Kirchen, Maleachi unter den Nephiten, der Gebrauch von Messias und Christus im Buch Mormon. Dies sind alles wichtige Punkte, die uns helfen, nicht nur die Reihenfolge zu verstehen, in der das Buch Mormon geschrieben wurde, sondern auch, dass Joseph Smith der Autor war, der das Ende des Buches kannte, als er den Anfang schrieb. Die Entwicklung und Einsetzung der kleinen Platten. Ein wichtiges Element der Geschichte von den verlorenen 116 Seiten ist, dass Gott einen Weg vorbereitet hat, dieses Problem zu umgehen, da er wusste, dass Martin Harris das Manuskript schließlich verlieren würde. Aus dem Handbuch der Kirche Come Follow Me heißt es: Mehr als 2400 Jahre im Voraus bereitete der Herr einen Ausgleich für die verlorenen Seiten des Buches Mormon vor. Die tatsächliche Geschichte der kleinen Platten ist viel komplizierter als das und widerspricht in der Tat dieser Behauptung aus dem Come Follow Me Handbuch der Kirche. Aus einem großartigen Artikel über die verlorenen Platten von Nephi heißt es: Nach Metcalf hätte Joseph Smith sein Diktat in den ersten Kapiteln von Mosia wieder aufgenommen. Ein Teil dieses frühen Materials wäre das Ende des 116-seitigen Manuskripts gewesen, aber nicht verloren gegangen. So, dass wir unsere Lektüre hier beginnen sollten, um das vorliegende Buch Mormon in derselben Reihenfolge zu erleben, in der Smith es diktiert hat. Im ersten Kapitel von Mosia werden zwei Plattensätze erwähnt, die Messingplatten, die aus Jerusalem mitgebracht wurden, und viele alttestamentalische Schriften enthielten, und die Platten von Nephi. Beachten Sie, dass hier nur von einem Satz Platten von Nephi die Rede ist, und zwar ohne jegliche Einschränkung wie groß oder klein. König Benjamin weist seine Söhne an, beide zu lesen, und stellt fest, dass die Platten von Nephi die Aufzeichnungen und die Aussprüche unserer Väter von der Zeit an, als sie Jerusalem verließen, bis jetzt enthalten. Das heißt, die Platten von Nephi sind ein generationenübergreifender Bericht in der ersten Person, der seit Hunderten von Jahren überliefert wurde. Vers 8 bietet auch einen Hinweis darauf, dass wir eher eine Bearbeitung als den Rohtext der Platten von Nephi selbst lesen, indem er sagt: Viele weitere Dinge hat König Benjamin seine Söhne gelehrt, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. In der Offenbarung vom Mai 1829 wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass der bisherige Bericht eine Neufassung der Platten von Nephi ist. Ein Bericht über die Dinge, die du geschrieben hast und die aus deinen Händen gegangen sind, ist auf den Platten von Nephi eingraviert. Ja, und du erinnerst dich, dass in jenen Schriften gesagt wurde, dass ein genauerer Bericht über diese Dinge auf den Platten von Nephi gegeben wurde. Obwohl der Name und die Art des Redakteurs erst viel später beschrieben werden, werden wir die redigierten Aufzeichnungen im Folgenden als die Platten von Mormon bezeichnen, wobei wir uns vor Augen halten, dass sie bisher als Redaktion eines einzigartigen Satzes von Platten beschrieben wurden, die als die Platten von Nephi bekannt sind. Der Gedanke, die Platten von Nephi von Generation zu Generation weiterzugeben und ihnen neue Informationen hinzuzufügen, zieht sich durch den gesamten Text. Heutzutage beschreiben Mitglieder der Kirche jedoch in der Regel nicht nur eine, sondern zwei separate Platten von Nephi, zusätzlich zu den Platten von Mormon. Die kurze Erläuterung zum Buch Mormon am Anfang des Buches Mormon macht eine solche Unterscheidung. Es ist jedoch bemerkenswert, dass vom Buch Mosia bis zum Buch Moroni keine einzige Erwähnung eines zweiten Satzes von Nephis Platten zu finden ist. Sie werden immer als ein einziger Band bezeichnet. Zitat Ende aus Die verlorenen Platten von Nephi. Dies ist sehr wichtig, weil es der Diktatreihenfolge des Buches Mormon entspricht. Mit anderen Worten, die kleinen Platten werden nicht erwähnt, bis wir zum Ersatztext der 116 Seiten kommen. Das zeigt, dass Joseph Smith entweder immer noch hoffte, dass die 116 Seiten wiedergefunden werden könnten, oder dass er noch nicht entschieden hatte, wie er den Text ersetzen sollte, bis er gezwungen war, sich zu entscheiden. Sie können sogar in der Offenbarung sehen, dass Joseph Smith behauptete, die kleinen Platten seien nicht von Gott offenbart worden, wie es heute gelehrt wird. Aus dem Artikel: In mehreren LDS-Handbüchern heißt es zum Beispiel fälschlicherweise, dass sich Lehren Bündnisse 10 auf die kleinen Platten bezieht. Der Herr befahl Joseph Smith, den Teil der Platten, von dem die 116 Seiten übersetzt worden waren, nicht neu zu übersetzen. Stattdessen befahl der Herr, dem Propheten die Aufzeichnungen auf den kleinen Platten von Nephi zu übersetzen. In einem anderen Handbuch heißt es, dem Propheten wurde befohlen, die kleinen Platten zu übersetzen, um die 116 verlorenen Seiten zu ersetzen. Dieser Irrtum wird häufig auch von gläubigen Gelehrten und Apologeten verbreitet. Aber Lehre und Bündnisse beschreibt niemals die kleinen Platten. Lehre und Bündnisse bezieht sich nur auf zwei Sätze von Platten, die Platten von Nephi und ihre Neuauflage, die Platten von Mormon. Achten Sie sorgfältig darauf, was Smith zu tun angewiesen wird. Und nun wahrlich, ich sage euch, dass ein Bericht über die Dinge, die ihr geschrieben habt und die von euren Händen ausgegangen sind, auf den Platten von Nephi eingraviert ist. Ja, und ihr erinnert euch, dass in jenen Schriften gesagt wurde, dass ein genauerer Bericht über diese Dinge auf den Platten von Nephi gegeben wurde. Und nun, weil der Bericht, der auf den Platten von Nephi eingraviert ist, genauer ist in Bezug auf die Dinge, die ich in meiner Weisheit dem Volk in diesem Bericht zur Kenntnis bringen möchte, deshalb sollt ihr die Gravuren, die auf den Platten von Nephi sind, übersetzen, bis hinunter zur Regierungszeit von König Benjamin oder bis ihr zu dem kommt, was ihr übersetzt habt, was ihr behalten habt. Und siehe, ihr sollt es als die Aufzeichnungen von Nephi veröffentlichen. Siehe, sie haben nur einen Teil oder einen Auszug aus dem Bericht von Nephi erhalten. Siehe, es gibt viele Dinge, die auf den Platten von Nephi eingraviert sind und die einen größeren Einblick in mein Evangelium geben. Deshalb ist es weise von mir, dass du diesen ersten Teil der Gravuren von Nephi übersetzen und in diesem Werk heraussenden sollst. Joseph Smith erfährt nichts von einem zweiten, überflüssigen Satz der Platten von Nephi. Er erhält die Anweisung, die ursprünglichen Platten von Nephi zu übersetzen. Das ist aus mehreren Gründen klar. Erstens, Smith wird angewiesen, die Platten von Nephi bis zur Herrschaft von König Benjamin zu übersetzen oder bis er zu dem kommt, was er bereits übersetzt hat. Die Anweisung, wo er seine Übersetzung beenden soll, impliziert, dass die Aufzeichnungen über die Regierungszeit Benjamins hinausgehen. Später wird dieser Abschnitt in der Offenbarung als der erste Teil der Gravierungen von Nephi bezeichnet, was wiederum unterstreicht, dass dies nur ein Teil der Platten von Nephi ist. Die kleinen Platten enden mit der Herrschaft von König Benjamin und werden im modernen Buch Mormon vollständig wiedergegeben. Daher kann sich dies nicht auf die kleinen Platten beziehen. Zweitens, Joseph Smith wird an eine frühere Passage aus dem Manuskript erinnert, wonach auf den Platten von Nephi ein genauerer Bericht gegeben wurde. Die Worte Mormons informieren uns darüber, dass Mormon die kleinen Platten nicht einmal kannte, als er diese Passagen redigierte und zufällig etwa an der gleichen Stelle in der Erzählung, an der Smith das Diktat wieder aufnimmt, auf sie stieß. Ebenso wenig konnte Joseph Smith an einen Hinweis auf die kleinen Platten erinnert werden, die noch nicht geschrieben worden waren, da sie von Mosia bis Moroni nirgends erwähnt werden. Die Platten von Nephi, auf die hier Bezug genommen wird, müssen dieselben sein, die Mormon abgekürzt hat. Und drittens, am wichtigsten ist vielleicht, dass die Offenbarung die Quelle der Kurzfassung, das heißt die großen Platten, ausdrücklich mit dem Bericht in Verbindung bringt, den Joseph Smith später übersetzen muss, indem sie betont, dass die verlorenen 116 Seiten nur einen Teil oder eine Kurzfassung des Berichts von Nephi enthalten. Und Joseph sagt, dass er dieses fehlende Material in seiner erweiterten Fassung nachliefern wird. Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 10 ergibt tatsächlich mehr Sinn, wenn man ihr nicht die Vorstellung von kleinen Platten aufzwingt, wie es die Kirche heute tut. Was Joseph Smith damit sagen will, ist, dass das Buch Mormon eine Kurzfassung der Platten von Nephi ist und dass Gott Joseph Smith jetzt einfach direkt aus den Platten von Nephi übersetzen lassen kann, um den Text zu ersetzen. Mit anderen Worten, der Ersatztext würde mehr Material enthalten, nicht weniger. In diesem Artikel wird dieses Problem noch ausführlicher beschrieben. Zitat: Ein weiteres Beispiel aus der Zeit findet sich auf der Titelseite des Buches Mormon. Joseph Smith behauptet, die Titelseite sei vom letzten Blatt der goldenen Platten übersetzt worden und stelle Moronis letztes Wort dar. Wir wissen jedoch, dass das Titelblatt spätestens in den ersten Junitagen 1829 diktiert wurde, also noch vor Abschluss der Transkription, um es dem Copyright-Antrag für das Buch Mormon beizufügen. Auf dem Titelblatt werden nur die einzelnen Platten von Nephi erwähnt, die dort noch einmal als Quelle für Mormons Kurzfassung beschrieben werden. Es wird auch die Kurzfassung des Buches Ether erwähnt, nicht aber die kleinen Platten. Zitat Ende. Auch dieser Artikel zeigt, dass Joseph Smith die kleinen Platten erst dann konzipiert, wenn er gezwungen ist, den Text der 116 Seiten zu ersetzen, was geschieht, nachdem das Buch Mormon zu Ende geschrieben ist. Zitat: Die Idee eines zweiten, kleineren Plattensatzes taucht erst in 1. Nephi auf, das in der Reihenfolge des Diktats nach Mosia bis Moroni kommt. Dort beschreibt Nephi seine Aufzeichnung als eine Verkürzung der Aufzeichnungen seines Vaters. Später beschreibt Nephi diese neue Aufzeichnung als nicht die Platten, auf denen ich die Geschichte meines Volkes vollständig niederschreibe. Er sagt weiter, dass er dem größeren, vollständigeren Band den Namen Nephi gegeben hat. Deshalb werden sie die Platten von Nephi genannt. Dies ist auch das erste Mal, dass er die großen Platten als weltlicher im Vergleich zu den kleinen Platten beschreibt. Den kleinen Platten gibt er hier keinen Namen, was unterstreicht, dass die Platten von Nephi nicht die kleinen Platten sind. Der Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Natur der Platten wird in 1. Nephi 19 wiederholt. Dort wiederholt Nephi die Erwartung, dass diese Platten von Generation zu Generation weitergegeben werden sollen. Er erwähnt auch, dass die kleineren Platten andere Zwecke haben könnten, die dem Herrn bekannt sind. Ein schüchterner Hinweis darauf, dass diese Platten speziell für das später verlorene 116-seitige Manuskript vorbereitet wurden. Zitat Ende. Dieser Punkt ist insofern wichtig, als die kleinen Platten nicht nur erst im Ersatztext entwickelt werden, was uns zeigt, dass die späteren Propheten nichts von ihrer Existenz wussten, sondern dass Joseph Smith die kleinen Platten in den Text schreibt, fast so wie eine Figur in The Office einen kleinen Blick in die Kamera wirft, weil sie das Publikum in den Prozess einweiht. Zurück zum Artikel. Dieser zweite Satz von Platten wird in Jakob 1, Vers 1 erstmals als kleine Platten bezeichnet, aber noch nicht als die Platten von Nephi oder die kleinen Platten von Nephi. Tatsächlich ist der erste und einzige Eigenname, der ihnen gegeben wird, die Platten von Jakob. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich dabei um einen Irrtum handelt, wenn Buch Jakob gemeint war, da die Beschreibung ausdrücklich auf die physische Herstellung der Platten anspielt. Im Gegensatz zur Einzigartigkeit der Platten von Nephi von Mosia bis Moroni, die manchmal in Verbindung mit den Messingplatten, aber nie mit den kleinen Platten beschrieben werden, werden die großen und kleinen Platten von 1. Nephi bis zu den Worten Mormons fast immer voneinander unterschieden. Dieses Muster erstreckt sich über mehrere Autoren, darunter Nephi, Jakob, Jarom, Abinadom und Mormon. Wenn man den Text in der Prioritätsreihenfolge von Mosia liest, wird deutlich, dass die kleinen Platten eine späte Erfindung bei der Erstellung des Textes waren. Zitat Ende. In diesem Artikel wird ein Ansatz verfolgt, den ich bisher noch nicht gesehen habe, nämlich zu zeigen, dass Joseph Smith die kleinen Platten als späten Zusatz ansieht, der erst auftaucht, als er gezwungen ist, die verlorenen 116 Seiten zu ersetzen. Wie wir oben dargelegt haben, passt dies eigentlich ganz gut zum Übersetzungsprozess, da der Anfang des Buches viele Details zu kennen scheint, die den mittleren Propheten nicht bekannt sind, und die Idee der kleinen Platten wäre ein weiteres Beispiel für dieses Problem. Wie bereits erwähnt, wird in diesem Artikel detailliert beschrieben, wie in Lehren Bündnisse 10 eigentlich steht, dass Joseph Smith die ungekürzten Platten von Nephi übersetzen würde, um den Text zu ersetzen, aber stattdessen erfindet er die Idee der kleinen Platten, die anders sind als die ursprünglichen Aufzeichnungen. In dem Artikel wird ein möglicher Grund dafür erörtert. Der offensichtlichste Grund dafür, dass Smith die kleinen Platten einführte, anstatt an seinem göttlich offenbarten Plan festzuhalten, die Platten von Nephi zu übersetzen, ist der Zeitfaktor. Die 116 Seiten stellten eine Verkürzung der Platten von Nephi dar, indem er das Quellenmaterial anstelle der Verkürzung versprach, hatte sich Smith unwissentlich verpflichtet, ein Manuskript zu erstellen, das größer und umfassender war als das Original. Ein zweiter, kleinerer Band wäre eine sehr attraktive Alternative. Diese Theorie erklärt auf elegante Weise die Betonung des Größenunterschieds zwischen den beiden Plattensätzen. Einer kleiner, einer größer. Sie kann auch den angeblichen Unterschied im Inhalt erklären. Wie bereits erwähnt, sind die kleinen Platten nach eigener Aussage weniger an der Geschichte und mehr an geistlichen Themen interessiert. Diese Beschreibung hat die Leser des Buches Mormon lange verwirrt, die oft feststellen, dass beide Abschnitte des Buches Mormon eine Mischung aus Geschichte und theologischer Abhandlung sind. Der vermeintliche Unterschied im Tonfall ist schwer zu erkennen. Diese Erklärung erlaubt es Smith jedoch, hunderte von Jahren Geschichte zu überspringen. Sobald die Entstehungsgeschichte der Nephiten und Lamaniten hinreichend geklärt ist. Zitat Ende. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Geschichte, denn er zeigt, dass Joseph Smith den Ersatztext für die verlorenen 116 Seiten vage halten wollte, damit er nicht direkt mit dem Originaltext verglichen werden konnte, da die Gefahr bestand, dass Lucy Harris oder jemand anderes immer noch im Besitz dieser Seiten war. Und das führt uns zu einer Diskussion darüber, was tatsächlich im Ersatztext für die 116 Seiten steht. Die Uneindeutigkeiten des Textes der kleinen Platten. Die Unfähigkeit von Joseph Smith, die verlorenen 116 Seiten neu zu übersetzen, ist ein massives Problem für die Glaubwürdigkeit des Buches Mormon. Aber es wird noch schlimmer, wenn man den Ersatztext liest und erkennt, wie sehr Joseph Smith darauf achtet, überhaupt keine Details preiszugeben. Die Tenners haben eine erstaunliche Abhandlung über dieses Problem mit dem Titel A Black Hole in the Book of Mormon, also ein schwarzes Loch im Buch Mormon, verfasst, in der sie dokumentieren, welche Anstrengungen Joseph Smith unternimmt, um zu vermeiden, dass er sich auf den ersten 116 Seiten, also etwa 400 Jahre Geschichte der Nephiten und Lamaniten, widerspricht. Ich möchte ein paar Schlaglichter aus ihrem Artikel herausgreifen, die zeigen, wie vorsichtig Joseph Smith ist, um zu vermeiden, dass er in diesem Ersatztext Einzelheiten angibt. Joseph Smith, von dem ich annehme, dass er der Autor des Buches Mormon ist, gibt sich große Mühe, im Buch Mormon zu schreiben, dass die kleinen Platten nicht dazu gedacht sind, viele Informationen zu geben. Jakob schreibt, er solle auf diese Platten einige der Dinge schreiben, die ich für sehr wertvoll halte. Ich solle die Geschichte dieses Volkes, das das Volk von Nephi genannt wird, nicht anrühren, es sei denn leicht. Er sagte, die Geschichte seines Volkes solle auf seine anderen Platten eingraviert werden. Das erscheint seltsam für eine Aufzeichnung ihres Volkes, macht aber Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, was Joseph hier erreichen will, nämlich zu erklären, warum die Geschichten zwischen dem, was ursprünglich verloren ging, und dem, womit er das Material ersetzt, nicht dieselben sind. Im ersten Buch Nephi werden nur 11 Personen genannt und im zweiten Buch werden überhaupt keine zusätzlichen Namen genannt. Dennoch nennt Joseph 10 Personen des Alten Testaments beim Namen und spricht sogar prophetisch von Jesus etwa 600 Jahre vor seiner Geburt und behauptet, er habe gewusst, dass der Name des Apostels des Lammes Johannes war. Joseph Smith gibt sich große Mühe, die Namen von Mitgliedern der Großfamilie nicht zu nennen, wahrscheinlich weil er sich nicht an sie erinnern konnte und wusste, dass sie leicht entlarvt werden könnten. Mein Vater rief die Kinder Lamans, seine Söhne, seine Töchter und sagte zu ihnen, seht meine Söhne und meine Töchter meines Erstgeborenen. Nachdem mein Vater zu Ende gesprochen hatte, ließ er die Söhne und Töchter Lemuels vor sich bringen und sprach zu ihnen, seht meine Söhne und meine Töchter, die Söhne und die Töchter meines zweiten Sohnes. Nephi heiratete eine der Töchter Ismaels, doch wir erfahren nicht einmal ihren Namen. Ich, Nephi, nahm eine der Töchter Ismaels zur Frau, und auch meine Brüder nahmen sich eine der Töchter Ismaels zur Frau, und auch Zoram nahm sich die älteste Tochter Ismaels zur Frau. Darüber hinaus versäumt es Nephi seine Kinder, die Kinder seiner Brüder oder die Kinder Ismaels zu nennen. Es gibt keinen Sinn, wenn man den Kontext bedenkt. Joseph Smith füllt fehlendes Material aus, von dem er weiß, dass es nicht im Widerspruch zu dem steht, was er bereits auf den 116 Seiten geschrieben hat. Wir erhalten dann 2 neue Namen im Buch Jakob, Scherem und Enos, und 2 weitere neue im Buch Jarom, Jarom und Omni. In Jarom heißt es, dass 238 Jahre vergangen sind, was bedeutet, dass das Buch Mormon in fast 230 Jahren Geschichte nur 4 neue Namen nennt. Die ersten 11 Namen stammen aus den Anfangsjahren. Joseph Smith ist sogar bei den Namen der Könige ungenau. Nephi aber wurde alt und sah, dass er bald sterben musste. Darum salbte er einen Mann, der ein König und ein Herrscher über sein Volk sein sollte, so wie die Könige regieren. Später im Kapitel sagt Jakob, dass das Volk von Nephi unter der Herrschaft des zweiten Königs begann, in seinem Herzen hart zu werden. Auch hier werden keine neuen Namen mehr genannt, bis wir die 116 Seiten verlassen. Und dann beginnt Joseph mit der Nennung von Königen, Mosia und Benjamin. Auf den ersten 116 Seiten ist auch die Datierung sehr vage. Um Widersprüche mit den ursprünglich 116 Seiten zu vermeiden, von denen Joseph befürchtete, sie könnten noch im Besitz von Lucy Harris sein. Später im Buch Mormon ist die Datierung sehr genau. Zum Beispiel, und es begab sich, dass Mosia auch starb im 33. Jahr seiner Herrschaft, als er 63 Jahre alt war. Das sind insgesamt 509 Jahre, seit Lehi Jerusalem verlassen hatte. Aber auf den verlorenen 116 Seiten ist alles absichtlich vage. Mein Vater Lehi wurde alt und es begab sich, dass er starb und begraben wurde. Das gleiche Problem tritt bei Richtungen und Orten auf. Aus dem Artikel der Tenners: Es ist sehr interessant festzustellen, dass Nephi den Ort, an dem er und sein Volk lebten, nie als Stadt bezeichnete. Und er nannte nicht einmal eine einzige nephitische oder lamanitische Stadt. Bevor er in die neue Welt kam, sprach Nephi 6-mal von der Stadt Jerusalem und erwähnte 2-mal die Stadt Nazareth. Aber nachdem er in die neue Welt gekommen war, schwieg er völlig zu den Namen der Städte der neuen Welt. Tatsächlich hat keiner der anderen Schreiber, die Nephi in der Zeit des Schwarzen Lochs folgten, den Namen einer Stadt erwähnt. In Mosia 7,1 finden wir zum ersten Mal den Namen einer Stadt. König Mosia wollte wissen, was es mit dem Volk auf sich hat, das hinaufgezogen ist, um im Land Lehi Nephi oder in der Stadt Lehi Nephi zu wohnen. Es gibt noch weitere Probleme mit nicht aufgezeichneten Kriegen, Füllmaterial, der Verwendung großer Abschnitte aus Jesaja. Es gibt 13 Kapitel Jesaja im zweiten Nephi aus der King James Bibel, anstatt tatsächliche Geschichte oder Informationen über das Volk zu geben und über das die Platten geschrieben sind und so weiter. Ich würde jedem, der sich dafür interessiert, dringend empfehlen, den Artikel der Tenners zu lesen, den man in den Links im Essay finden kann. Er vermittelt ein viel umfassenderes Bild davon, wie Joseph Smith die 116 Seiten in einer Weise umschrieb, die so vage war, dass sie nicht als Betrug entlarvt werden konnte, falls Lucy Harris tatsächlich das Originalmanuskript behalten hatte. Apologetische Antworten auf die 116 Seiten. Zu den 116 Seiten gibt es nicht so viel apologetisches Material wie zu den allgemeineren Themen, aber es gibt einen Artikel aus Review of Books on the Books of Mormon, der sich mit den Schriften sowohl der Tenners als auch von Brent Metcalf beschäftigt. Diese Publikation wird von Daniel Peterson herausgegeben. Er ist dafür bekannt, eine aggressive apologetische Quelle zu sein. Diese besondere Rezension stammt von Matthew Roper. Ich möchte hier nun ein paar Punkte hervorheben, weil ich denke, dass sie dazu beitragen, eine der Arten zu veranschaulichen, wie Apologeten mit schwierigen Problemen umgehen, denn dies ist ein Thema, das wir bei der Fortsetzung dieser Übersichtsthemen sehen werden. Von Matthew Roper, Zitat: Wie ich schon früher argumentiert habe, erwähnt keiner von denen, die Zeuge waren, wie Joseph Smith das Buch Mormon diktierte, dass er eine Bibel benutzte. Und ihr offensichtliches Fehlen während der Übersetzung des Buches Mormon wirft ernste Probleme über die Theorie der Tenners auf, die von einem absichtlichen Bibelplagiat ausgehen. Die Tenners geben sich große Mühe zu zeigen, dass einige LDS-Autoren wie B.H. Roberts oder Sidney B. Sperry angedeutet haben, dass der Prophet, wenn er auf Stellen stieß, die mit der King James-Übersetzung übereinstimmten, eine Bibel zur Hand nahm und einfach der King James-Version folgte, soweit sie mit dem alten Text übereinstimmte. Zitat Ende. Dies ist eine häufig anzutreffende Apologetik, denn wir haben ein Zeugnis von Emma Smith, dass Joseph Smith kein anderes Manuskript benutzt hat. Das Problem ist jedoch, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, die langen Strecken des King James Materials zu erklären, das mit allen Fehlern in das Buch Mormon aufgenommen wurde. Wenn wir den Übersetzungsberichten Glauben schenken, wonach Joseph Stein den Text offenbart und erst dann verschwindet, wenn er richtig geschrieben ist, wird es problematisch, wenn Joseph Smith über weite Strecken Material aus der King James Bibel mit Fehlübersetzungen und Fehlern verwendet. Richard Anderson räumt dies in der September-Ausgabe 1977 vom Ensign ein. Zitat: Daniel Ludlow, der die Meinung der Gelehrten der Heiligen der letzten Tage zu diesem Punkt zusammenfasst, betont die inhärente Vielfalt der unabhängigen Übersetzung und kommt zu dem Schluss, es scheint nur eine Antwort zu geben, um die wortwörtlichen Übereinstimmungen zwischen den Versen aus Jesaja in der Bibel und denselben Versen im Buch Mormon zu erklären. Diese lautet einfach, dass Joseph Smith Jesaja aufgeschlagen und jeden der erwähnten Verse durch den Geist geprüft haben muss. Wenn seine Übersetzung im Wesentlichen mit der King James Version übereinstimmte, hat er den Vers offenbar aus der Bibel zitiert. Die alttestamentlichen Stellen aus Jesaja weisen also eine besondere Wortwahl auf, die darauf hindeutet, dass Joseph Smith im gesamten Buch Mormon freie Hand bei der Formulierung hatte. Zitat Ende. Roper geht dann auf Emmas Zeugnis ein, aber wie wir bereits im Abschnitt über das Zeugnis beschrieben haben, ist es problematisch. Erstens wissen wir, dass Emma sich bemüht, Joseph Smith im besten Licht darzustellen. Sie leugnet, dass er jemals in Polygamie verwickelt war, was eine absolute Lüge ist. Zweitens machen diese Bibelstellen einfach keinen Sinn, wenn sie durch Joseph Seherstein kommen. Entweder fügt Gott King James Sprachen und Fehlübersetzungen ein, die erst lange nach dem Buch Mormon verfügbar waren, oder Joseph Smith hat sie aus der Bibel entnommen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Roper spricht die Probleme mit den 116 Seiten an. Zu der Kritik, Joseph Smith habe behauptet, Gott sei besorgt darüber, dass Lucy Harris das Originalmanuskript verändert habe, heißt es: Wenn das Komplott gegen den Propheten erfolgreich gewesen wäre, hätte es möglicherweise den Glauben einiger von Josephs engsten Anhängern untergraben, deren Hilfe und Hingabe für den Erfolg des frühen Mormonentums entscheidend waren. Die frühen Mormonen hatten bereits einen schweren Kampf zu bestehen. Die Feinde des Propheten hätten es kaum nötig gehabt, das Originalmanuskript vorzulegen, um die Herzen der Menschen zu verhärten und den Fortschritt der Arbeit zu verhindern. Sie hätten nur die geänderte Fassung drucken müssen. Danach wäre das Manuskript vielleicht zerstört worden oder verloren gegangen. Aber die Wirkung wäre die gleiche gewesen. Sie hätten behauptet, dass die beschädigte Version die frühere war. Das ist ein Problem, auf das wir oben hingewiesen haben. Wenn Lucy Harris oder andere böse oder böse Leute behaupten wollten, Joseph Smith habe das Manuskript erfunden, hätten sie das tun können, auch wenn Joseph Smith nicht willens oder in der Lage gewesen wäre, die 116 Seiten neu zu übersetzen. Roper macht diesen Punkt sogar deutlich, wenn er sagt, sie hätten nur die geänderte Version drucken müssen. Das allein negiert den gesamten Zweck der Schaffung eines zweiten Plattensatzes, um eine Neuübersetzung zu vermeiden. Wenn sie die Geschichte benutzen wollten, um Joseph Smith auf betrügerische Weise zu Fall zu bringen, hätten sie es ohnehin getan. Außerdem gab es keine Verschwörung gegen den Propheten. Lucy Harris hat das Manuskript höchstwahrscheinlich verbrannt oder versteckt, damit Martin Harris Joseph Smith nicht mehr all ihr Geld geben würde. Wenn es eine Verschwörung gab, dann um zu beweisen, dass Joseph Smith die verlorenen Seiten nicht noch einmal produzieren konnte. Und wenn man das eine Verschwörung nennen will, dann war sie erfolgreich. Mehr von Roper zu den Diskrepanzen darüber, welche Propheten von Nephis Prophezeiung über die Wiederkehr Christi in den 600 Jahren wussten. Zitat: Die Auslegung dieser Stelle, Alma 13, durch die Tenas ist nicht die einzige und auch nicht die vernünftigste Erklärung. Meiner Meinung nach kann man zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen, je nachdem, wie man die Hinweise auf das Kommen Christi in den Versen 24 bis 26 interpretiert. Ich werde hier vier mögliche Interpretationen vorschlagen. Almas Hinweis auf das Kommen Christi könnte sich beziehen auf: erstens die Geburt Christi, zweitens das Sühnopfer Christi, drittens das Erscheinen Christi nach der Auferstehung bei den Nephiten in der neuen Welt oder viertens das allgemeine Kommen Christi, das alle Aspekte seines Lebens und seiner Mission im Meridian der Zeit umfasst. Seine Geburt, sein Leben, seine Lehren, sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung, die für die Nephiten in seinem Erscheinen bei ihnen kurz nach seiner Auferstehung von den Toten gipfelt. Zitat Ende. Das Thema wurde auf der Seite ldsdiscussions.com schon einmal bearbeitet, aber ein Trick der Apologeten besteht darin, den Text selbst so umzuformulieren, dass er zum Problem passt. Ein gutes Beispiel dafür ist die apologetische Behauptung, dass Übersetzung im Buch Abraham nicht Übersetzung bedeutet, dass dunkle Haut nicht wirklich Haut bedeutet, obwohl der Text deutlich macht, dass die Haut der Fluch ist, oder die Umdeutung des Berichts über die erste Vision von 1832, um die Möglichkeit einzubeziehen, dass, obwohl Joseph Smith sagt, dass es nur eine Person war, es Gott war, der Jesus vorstellte und dann ging, bevor Jesus erschien. Das größte Problem hier ist, dass Roper Teile der Verse hervorhebt, die seiner Meinung nach seinen Standpunkt untermauern, aber er vernachlässigt das eigentliche Problem. In Alma 13,25 heißt es zum Beispiel: Und nun warten wir noch, die freudige Nachricht von seinem Kommen zu hören, wie sie uns durch den Mund der Engel verkündet wird, denn die Zeit kommt und wir wissen nicht, wie bald. Wolle Gott, dass es in einem Tage sei, aber sei es auch früher oder später, ich will mich darauf freuen. Nephis Prophezeiung gibt einen sehr genauen Zeitrahmen von 600 Jahren für das Kommen Christi an, doch hier sagt Alma: Wir wissen nicht, wie bald Christus kommen wird. Das ist der Punkt, den sowohl die Tenners als auch Metcalf ansprechen. Wie kann Nephi eine so genaue Prophezeiung geben? Und wenn man aus den Büchern der kleinen Platten herauskommt, sind sie sich dessen plötzlich nicht mehr bewusst. Ist es möglich, dass die Interpretation der Tenners und Metcalf nicht die vernünftigste ist? Sicher, alles ist möglich, aber der Punkt ist, dass es, wie wir bereits dargelegt haben, eine Reihe von Punkten gibt, die alle gut zusammenpassen, um zu zeigen, dass die Propheten der kleinen Platten das Ende des Buches Mormon kannten, bevor es die mittleren Propheten taten. Ich würde also behaupten, dass die logischste Erklärung dafür ist, dass der Autor des Buches Mormon die Lücken der verlorenen Seiten füllte, weil er das Ende kannte und aus daher nicht nur inhaltliche Hinweise, wie das Kommen Christi hinterließ, sondern auch schriftliche Hinweise, wie die bereits erwähnte Änderung des Darum und Denn. Ein weiterer Punkt von Roper über Almas Unkenntnis von Nephis Prophezeiung, Zitat: Als Antwort auf die Behauptung der Tenners und Metcalf, dass dieser Vers ein ernsthaftes Problem für das Buch Mormon darstellt, hat John Tilness argumentiert, dass Alma und vielleicht auch andere Propheten des Buches Mormon in Mosia bis Moroni mit den Prophezeiungen auf den kleinen Platten von Nephi nicht vertraut gewesen sein könnten. Die Tenners argumentieren, dass diese Erklärung unvernünftig ist, weil Alma alle Platten von Mosia erhalten hatte, bevor er oberster Richter wurde, und daher mit ihrem Inhalt einschließlich der 600-Jahres-Prophezeiung vertraut gewesen sein müsste. Die Einwände der Tenners lösen sich auf, wenn wir uns daran erinnern, dass Alma eine umfangreiche Bibliothek mit biblischen Aufzeichnungen besaß, die weit über alles hinausging, was wir heute haben. Nicht nur ein paar Bücher. Zusätzlich zu den Messingplatten, dem Bericht über Ether und der umfangreichen Aufzeichnung der nephitischen Geschichte auf den großen Platten hätte Alma auch die Aufzeichnungen über die Kolonie Zenefs, die von Alma in Helam geführten Aufzeichnungen, aus denen Mormon seine Kurzfassung des Buches Mosia zusammenstellte, und vielleicht auch noch andere Aufzeichnungen, einschließlich der kleinen Platten, besitzen müssen. Das wäre ein ziemlich imposanter Korpus zum Lesen. Geschweige denn zum Beherrschen und Merken. Auch das geht am Thema vorbei. Nephis Prophezeiung ist nicht nur ein banales Detail in den Aufzeichnungen dieser Leute. Sie ist das zentrale krönende Ereignis im Buch Mormon, wenn wir glauben sollen, dass sie einfach in Vergessenheit gerät, weil sie nur ein Detail in einem umfangreichen Bericht ist, dann wird die Bedeutung Christi in den frühen Büchern wirklich heruntergespielt. Zitat Ende. Wie wir in unserer Folge über die Goldplatten dargelegt haben, ist die Vorstellung von robusten Aufzeichnungen auf Metallplatten zudem zu 100% anachronistisch. In gewisser Weise zeigt dieses Argument von Roper, dass dies im 19. Jahrhundert geschrieben wurde, denn es gab einfach keine Aufzeichnungen wie diese, die auf Messingplatten geschrieben waren, und als Leahy fortging, hatte er nicht einmal Zugang zum Alten Testament in seiner jetzigen Form, denn ein Großteil davon war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschrieben und schon gar nicht zusammengetragen. Wir werden dies in den kommenden Folgen über die Bibelwissenschaft und das Buch Mormon ausführlicher behandeln. Ein weiterer Bereich in Ropers Bericht, auf den ich hinweisen möchte, ist die Tatsache, dass Roper 9 Seiten damit verbringt, Ähnlichkeiten zwischen Formulierungen in den kleinen Platten und den großen Platten aufzuzeigen. Nach Roper ist dies der Beweis dafür, dass die kleinen Platten den Autoren der großen Platten tatsächlich bekannt waren und nicht von Joseph Smith nachträglich eingefügt wurden, um die verlorenen Seiten zu ergänzen. Wenn man die angeführten Verse liest, stellt man fest, dass sie nicht ganz dasselbe sind. Der Punkt hier ist, dass es viele Schriften gibt, die zeigen, wo Joseph Smith enge Formulierungen aus Materialien um ihn herum übernommen hat, wie zum Beispiel The Late War, View of the Hebrews und so weiter, die von Apologeten rundheraus verspottet werden, weil sie nicht identisch sind. Ich glaube nicht, dass Joseph Smith diese Bücher plagiert hat, weil sie nicht identisch sind, genauso wie ich oben sehen kann, dass Joseph Smith ähnliche Themen und Formulierungen verwendet, aber diese zeigen nicht, dass die späteren Propheten die früheren Schriften kannten, genauso wenig, wie sie zeigen, dass ein einziger Autor das Buch Mormon im 19. Jahrhundert schrieb. Das letzte Beispiel ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Joseph Smith erwähnt den Kompass, sowohl in 1. als auch 2. Nephi, nennt er ihn dort aber nicht Liahona. In Alma verwendet er den Namen Liahona und sagt, dass unsere Väter ihn Liahona nannten, und verwendet diesen Namen dann nie wieder. Alma sagt, die Väter hätten es Liahona genannt, aber im Buch Mormon wird es nie so genannt. Das zeigt die Ungereimtheiten eines Buches, das mündlich diktiert wurde und in dem die meisten Namen in einem Abschnitt verwendet werden und dann nie wieder. Wir sehen, dass auch bei der nephitischen Währung, die tatsächlich in einem Abschnitt des Buches Mormon erwähnt wird, bevor sie in der Tempelpredigt durch Farthing aus der Bergpredigt ersetzt wird, da Joseph Smith erkannte, dass dies ein problematisches Wort für das Buch Mormon war, als er die King James Version der Bergpredigt kopierte, und dann wird die Währung nie wieder erwähnt. Kommen wir zum Fazit. Wenn wir die umgeschriebenen 116 Seiten im Buch Mormon studieren und sie in den Kontext dessen stellen, womit sich Joseph Smith zu jener Zeit beschäftigte, kommen wir zu einer sehr klaren Schlussfolgerung, was geschehen ist. Wie wir in diesen Abschnitten hervorgehoben haben, sind dies weitere Fingerabdrücke von Joseph Smith, die wir im Buch Mormon sehen können. In diesem Fall sehen wir, wie vorsichtig Joseph Smith mit Ersatztext ist, während er im Rest des Buches Mormon sehr spezifisch wird. Die Geschichte von den verlorenen 116 Seiten gab Joseph Smith eigentlich zwei goldene Gelegenheiten, sich als Prophet Gottes zu beweisen. Er hätte seinen Seherstein benutzen können, um die verlorenen 116 Seiten zu finden und zu bergen, so wie er behauptete, die goldenen Platten zu sehen oder einen vergrabenen Schatz zu finden. Oder Joseph Smith hätte die 116 Seiten reproduzieren können, was für die ganze Welt ein Beweis dafür gewesen wäre, dass er eine uralte Aufzeichnung auf göttliche Weise übersetzte. Wir wissen aus den Übersetzungsberichten, dass er direkt vom Seherstein ablas, was bedeutet, dass die Rückübersetzung der 116 Seiten exakt gewesen wäre, wenn es sich wirklich um eine alte Aufzeichnung gehandelt hätte, die durch Joseph Smith wiederhergestellt wurde. Es wäre nicht zu befürchten, dass sich Namen, Städte und Daten ändern würden, wenn es sich um die exakte Übersetzung handeln würde, von der die Berichte berichten, was es Joseph Smith leicht machen würde, diese Prüfung zu bestehen. Stattdessen berief sich Joseph Smith auf eine Offenbarung, um das Problem zu lösen, denn wie bereits erwähnt, sind Schatzgräber, die Magie einsetzen, nur dann effektiv, wenn sie die Situation unter Kontrolle haben. Als Joseph Smith nicht mehr die Kontrolle über die verschwundenen Seiten hatte, berief er sich auf eine Offenbarung, um einen zweiten Plattensatz in die Übersetzungsgeschichte einzufügen, der zufällig genau in die Zeitlinie passte, die verschwunden war. Wenn Sie Lehren Bündnisse 10 lesen, können Sie sehen, wie Joseph Smith darüber nachdachte, wie er den Prozess beenden würde, was Gelehrte nutzen können, um zu zeigen, wie Joseph Smith das Buch Mormon erschuf und wie er in der Lage war, mit der Stimme Gottes zu sprechen. Dass Joseph Smith eine Offenbarung zitiert, in der ausdrücklich behauptet wird, dass die bösen und schlechten Menschen die 116 Seiten verändern würden, obwohl es unglaublich offensichtlich wäre, wenn sie das versuchen würden, ein Dokument zu fälschen, ist problematisch genug. Aber der Text selbst zeigt uns deutlich, dass der Autor das Buch Mormon das Ende der Geschichte kannte, als er die Bücher von den kleinen Platten schrieb. Lehren Bündnisse 10 ergibt keinen Sinn, wenn man es ohne einen gläubigen Blickwinkel betrachtet. Joseph Smith diktiert, dass Gott zu ihm spricht. Und siehe, du sollst es als Aufzeichnung von Nephi veröffentlichen, und so werde ich diejenigen verwirren, die meine Worte verfälscht haben. Es gab nie einen Hinweis darauf, dass jemand die Worte an dieser Stelle geändert hat, aber Joseph Smith weiß sofort, dass er Gefahr läuft, entlarvt zu werden, wenn er versucht, die 116 Seiten neu zu übersetzen. Mit anderen Worten, diese Offenbarung zeigt eine tiefe Unsicherheit von Joseph Smith, dass er den Text nicht ersetzen kann und dass er sofort entlarvt wird, wenn er es versucht. Im weiteren Verlauf der Überblicksabschnitte über das Buch Mormon werden wir weiterhin zeigen, wo Joseph Smith seine Fingerabdrücke auf dem Text hinterlässt. Und wenn wir diese Abschnitte in ihrer Gesamtheit betrachten, scheint unausweichlich, dass das Buch Mormon ein Text aus dem 19. Jahrhundert ist. In unserem nächsten Abschnitt werden wir uns eingehend damit befassen, was die Bibelwissenschaft über die Echtheit des Buches Mormon und anderer Schriften von Joseph Smith aussagt. Meiner Meinung nach ist dies genauso wichtig wie jede andere Kritik am Buch Mormon, denn wie wir bereits erwähnt haben, verwendet der Autor des Buches Mormon die King James Bibel als Grundlagentext, der dann in das Buch Mormon aufgenommen wird. Wenn Teile der Bibel, die nicht historisch sind, im Buch Mormon als wörtliche, historische Geschichten verwendet werden, wird das unüberwindliche Problem für die Authentizität des Buches Mormon mit sich bringen.